Heute reden wir über Landwirtschaft und zwar mit unserem Gast.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Herten allgemein. Heute mit einem Gast, Dirk Feldhaus ist hier. Hallo.
Hallo.
Außerdem an meiner Seite Joachim Schmidt.
Hallihallo.
Und mein Name ist Stefan Kort. Ja, Herr Feldhaus, Ihr Name ist bekannt, das Gesicht kennen wahrscheinlich auch viele Härtner. Stellen Sie sich trotzdem einmal vor. Wer sind Sie, was machen Sie und vor allen Dingen in welcher Generation schon?
Ja, mein Name ist Dirk Feldhaus, bin Landwirt aus Herten. Unser Hof ist schon sehr lange in der Familie und mein Alter ist 63 Jahre. Habe den Betrieb von meinem Vater und meiner Mutter übernommen, bewirtschafte den jetzt schon 26 Jahre in Eigenregie.
Und vorher wahrscheinlich schon mitgeholfen,
ja,
ne?
Ja, klar. Ich sage immer, nach der Ausbildung zu Hause lebenslänglich. Aber ist ganz gut. Und wir haben als Haupterwerb haben sie an sich Milchviehhaltung. Und dann bauen wir ein bisschen Gemüse an mit Selbstvermarktung und vermarkten auch sehr viele Produkte auf dem Hof.
Und wenn Sie sagen ein bisschen, ist das wahrscheinlich tonnenweise, ne?
Nee, tonnenweise. Wir bauen also 5 Hektar Zuckermais an zum selber pflücken, 5 Hektar oder bis 6 Hektar Buschbohnen zum selber pflücken.
Und Kartoffeln?
Und dann 8 Hektar Kartoffeln, die wir auch im Hofladen vermarkten und aber auch zum selber sammeln im Herbst anbieten.
Wie viele Kartoffeln kommen ungefähr raus bei 8 Hektar? Das sind ungefähr 10 Fußballfelder, ne? So von der Größe.
Ja, kann man so sagen, von der Größe her. Und bei Kartoffeln ist die Ernte sehr unterschiedlich. So letztes Jahr war ein sehr, sehr gutes Jahr. Da hatten ja alle viel zu viel Kartoffeln. Da kommt man leicht an 60 bis 70 Tonnen je Hektar. Und dieses Jahr werden die meisten die nicht berechnen. Also die werden froh sein, wenn sie 30 Tonnen ernten.
Je Hektar, dann kommen Sie auf 8 mal 30.
Frag mich nicht, ich bin Journalist geworden, weil ich schlecht in Mathe bin.
Ach ja, 240 Tonnen, aber da kommt man dann hin. Da ist aber jetzt die Ware, die geerntet wird, wenn man die jetzt sortiert zum Abpacken oder zum Verkaufen.
Dann ist
fallen ja noch die Kleinen, die Grünen, die also der Ausschuss, der wird ja praktisch dann noch verfüttert. Der ist in guten Jahren sehr, sehr wenig. Aber in diesem Jahr sind ja sehr viel Kleine, sind auch viel Grüne und sind auch viel Angefressene, weil die Schädlinge, weil da nichts so keine Feuchtigkeit im Boden ist, die machen sich ja auch so ein bisschen über die Kartoffeln her. Also dieses Jahr wird bei der Ernte auch sicherlich 10-15% aussortiert, die dann gar nicht in die Vermarktung kommen. Ja. Und dadurch ist das bei Kartoffeln immer ganz extrem. Da werden sie dieses Jahr, so wie es aussieht, wird die Ernte sehr, sehr knapp ausfallen. Die Preise werden steigen und die Pommes werden kürzer, weil die Kartoffel nicht so groß ist.
Das ist schade. Aber das Aussortierte kriegen bei Ihnen die Kühe, ne?
Ja, wir verfüttern die Aussortierten an der Kühe.
Mögen die Kartoffeln?
Ja, die mögen Kartoffeln. Die können Kartoffeln auch sehr gut verwerten. Also ist nicht nur, ich meine, wir mögen auch Schokolade, aber ist ja nicht so gesund. Aber die Kuh macht eben Kartoffeln und ist auch gesund für die Kuh.
Super.
Sie haben es gerade schon angesprochen, kommen wir nochmal auf Ihre Person kurz zurück. Ja. Seit 400 Jahren ungefähr gibt es Ihren Hof?
Ja, ungefähr 400 Jahre, so genau, weiß das keiner. Die sind irgendwann mal früher wurde man ja von den Adligen oder von der Kirche umgesiedelt, sind aus dem Kölner Raum gekommen, da ist Köln wohl größer geworden. Und das gehörte, glaube ich, damals zum Kirchspiel, hieß das ja damals so, Trier. Und dann sind die dann hier zum Grafen Westerholt gekommen oder in die Gegend, haben dann hier Flächen gekriegt und haben dann hier weiter gewirtschaftet.
Der Hof war auch damals schon dort, wo er heute ist?
Ja, der Hof war schon an der Stelle.
Vergisst man auch schnell immer, ne?
Ja, aber man hat eigentlich von der Tradition gar nichts. Weil da kann man stolz drauf sein, das kann auch gut sein, aber man muss ja immer sehen, dass der Laden weiterläuft. Da kann man sich irgendwie nichts für kaufen, man kann da stolz drauf sein, aber im Grunde genommen, die jetzige Situation ist wichtig und der Blick in die Zukunft und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Man trifft auch nicht immer die richtigen Entscheidungen, da muss man dann eben auch, man muss einfach nur sehen, dass man den Kopf über Wasser hält.
Wie sind Sie in den Beruf reingekommen? Ich meine, natürlich als Sohn eines Landwirtes übernimmt man irgendwann traditionell, aber wie war so Ihr Weg dahin?
Ja, also ich habe, es gibt ja Leute, die werden Landwirt nur, weil der Vater meint, sie müssen Landwirte werden oder weil sie einen Hof haben. Aber also bei mir, das merkt man aber auch erst im Nachhinein, dass ich schon sehr, sehr viel Interesse habe an Landwirtschaft und mich hat immer alles sehr interessiert. Klar, ich bin da natürlich früh reingekommen, aber ich fand es immer schon gut. Viel zu arbeiten oder viel Zeit darin zu verbringen, hat mich eigentlich nicht gestört, weil wenn das so eine Berufung ist, wenn man es gerne macht, dann geht es eigentlich. Ja, jetzt im Alter braucht man vielleicht, muss man sich mehr Ruhephasen nehmen. Aber für mich gab es an sich nie eine Frage. Ne?
Und dann, wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen, das war jetzt nicht nur auf einem eigenen Hof lernen, sondern
nee,
das war...
Nein, meine Eltern, also muss ich meinen Eltern sehr dankbar sein, die haben mir also eine sehr, sehr gute Ausbildung gegeben. Ich bin direkt nach der Realschule, also Schule musste ich auch schon ein bisschen Gas geben, da war auch schon, also man hat nicht gesagt, einfach nur Schule machen, sondern ein bisschen weiter erreichen. Dann nach der Realschule bin ich dann in der zweijährigen Lehre gegangen, die war früher 2 Jahre, 1 Jahr zu Hause, 1 Jahr bin ich auf einen Fremdbetrieb gegangen, also im Rheinland war es ein sehr, sehr guter Betrieb, habe ich auch viel gelernt. Bin dann direkt nach der Lehre im Gehilfenjahr, man muss dann 1 Jahr Gehilfen machen, bin ich nach England gegangen, 6 Monate auf einem Betrieb in Südwales. War ein sehr, sehr guter Betriebsleiter, wow. Ein sehr interessanter Betrieb.
Was haben die gemacht?
Die hatten nur Grünland und hatten also nur Milchvieh, haben also praktisch komplett von den Kühen gelebt, haben kein Gemüse, nichts anderes angebaut, aber war ein sehr, sehr guter Landwirt. Man konnte sehr viel lernen, der hat es auch sehr, sehr, sehr einfach gehalten, also... Der hat jetzt nicht die höchste Leistung bei den Kühen gehabt, aber der hat sehr effizient gearbeitet und war wirklich, also man muss schon Glück haben, dass man so ein, da bin ich sehr dankbar für, dass ich auf dem Betrieb sein konnte, bin dann zurückgegangen nach Deutschland, habe dann 6 Monate auch beim Betriebshilfdienst gearbeitet. Da werden die Leute, die arbeiten, meistens auch Jüngere, werden immer auf Betriebe eingesetzt, wo der Betriebsleiter krank ist, da lernt man auch eine Menge, man erlebt eine Menge. Dann habe ich die Landwirtschaftsschule in Recklinghausen besucht, danach die höhere Landbauschule in Coesfeld.
Junge, da schließt man
dann ab mit einer Meisterzeit. Der nannte sich früher staatlich geprüfter Landwirt, das heißt heute staatlich geprüfter Betriebswirt. Also die Formulierung ist anders geworden, aber ist eigentlich dasselbe. Und danach habe ich die große Chance gehabt, für 1 Jahr in die USA zu gehen und konnte da ein halbes Jahr an einem College landwirtschaftliche Fächer oder alle Fächer belegen, aber ich habe landwirtschaftliche belegt und konnte ein halbes Jahr in meinem Beruf in den USA arbeiten. Hab da, am College war ich in Kalifornien und gearbeitet habe ich auch in Kalifornien. Wir haben da sehr viel bewässert und wir hatten auch eine Klasse über Bewässerung, da habe ich, oder über Pflanzen und Wasser. Mhm. Im Nachhinein, damals habe ich immer gesagt, was soll der Quatsch bei uns, regnet es immer.
Ja.
Aber wir hatten einen sehr, sehr guten Professor da und wir haben sehr viel gelernt und das kann man jetzt wirklich ein bisschen gebrauchen. Also man kann ja auch man kann ja Wasser auch sparen, man kann Früchte anbauen oder auch Pflanzen und Sorten anbauen, die besser sind. Das ist alles nicht so einfach, aber man sollte immer drüber nachdenken und wir müssen uns einfach bewegen. Ne?
Mhm. Aber das ist ja schon ein gutes Stichwort, was Sie so von da mitgenommen haben. Wenn Sie mal so auf andere Länder auch gucken, wie andere es machen, was machen wir hier in Deutschland gut, was machen wir hier schlecht? Gerade was jetzt zum Beispiel Thema Bewässerung, da steckt ja Klimawandel, Dürre und so weiter
auch mit hinter. Und unser Problem in Deutschland ist eigentlich, dass wir zu lange immer am Alten festhalten, dass wir uns immer gegen gewisse Sachen immer generell gegen was Neues wehren. Und wir Deutschen haben immer den Fehler, wir meinen immer noch, wir wären der Nabel der Welt. Aber da sind wir schon lange nicht mehr und wir können auch in anderen Ländern was lernen und mittlerweile mehr, wie die von uns lernen können. Das finde ich sehr, sehr traurig, dass man den Ernst der Lage noch nicht erkannt hat oder dass der Deutsche halt immer noch meint, er müsste die anderen belehren. Ich habe, dadurch, dass ich 2 Jahre im Ausland war, habe ich einen anderen Blick auf die Dinge bekommen. Habe damals auch schon gemerkt, die machen hier was anders. Aber das kommt auch irgendwie zum Ziel. Der Deutsche macht ja immer nur seinen Weg, ist der Richtige. Gut, das muss man auch manchmal, als Landwirt treffe ich ja auch Entscheidungen, da meine ich auch immer, manchmal, ich bin der Held, aber in der Landwirtschaft oder so, oder auch in der Betriebswirtschaft, wie es ja dann kapierst du es ja ganz schnell, wenn Portemonnaie Lehrer wird oder wenn es auf dem Acker nicht wächst, dann wird einem ja klar, das war jetzt nicht so toll.
War toll gedacht, aber
funktioniert. Dann sieht das ja jetzt beim Fußball, klassisches Beispiel, beim Fußball sind wir ja auch nicht mehr führend und da sagen ja auch einige, wir müssen uns mal was von anderen Ländern abgucken und wir müssen was ändern und jetzt wird ja sicherlich was geändert, aber man muss sich einfach bewegen. Ist aber auch typisch menschlich, wenn man irgendwo vorne ist, dann meint man, alles ist gut und das kann immer so weitergehen, aber die Welt dreht sich weiter, jede Minute. Ne?
Apropos die Welt dreht sich, die dreht sich hier in Deutschland im Moment in Richtung Wärme und Trockenheit, ne?
Ja.
Sie machen jetzt seit wie vielen Jahren Arbeit praktisch draußen mit Wetter?
Ja, an sich seit meiner Lehre oder sagen wir mal.
Also über 40 Jahre.
Das erste extreme Jahr, was ich erlebt habe, war ja praktisch 1976, war ja ein sehr, sehr trockenes Jahr. Da sind ja die Kartoffeln auch so durchgewachsen und da hat es ja auch im Sommer.
Was heißt durchgewachsen?
Ja, wenn die Kartoffeln nach einer gewissen Wachstumsphase, eine Trockenphase kriegen und kriegen dann Hitze oder wieder Regen, dann fangen die durch die Hitze oder durch diesen neuen Niederschlag wieder an, neu auszuwachsen. Dann sind die Kartoffeln, die man an sich lagern will, die erst im Frühjahr keimen will, keimt dann schon im Sommer. Da gab es ja 1976 dann ganz, ganz große Probleme. Da ist die Kartoffel damals ja so teuer geworden. Und wir hatten ja im Jahr danach, 77, hatten ein extrem nasses Jahr. Da hat es ja geregnet ohne Ende. Und dann kamen ja die 80er, da war an sich immer genug Wasser da.
Also da ist ja witzig, dass Sie sich überhaupt so genau an die Wetterverhältnisse in einzelnen Jahren erinnern.
Ja, weil man muss, ja, weil das ist ja, ist man, vergisst es nicht, wenn, ja. Man vergisst es nicht, wenn es Ärger gegeben hat im Wetter. Normale Jahre vergisst man vielleicht am schnellsten. Aber es gab schon extreme Jahre. Und 1976 hat mein Vater dann immer gesagt, ja, 59, ich glaube 58 oder 59 war trocken und 47 war trocken. Habe ich jetzt vor Tagen im Rhein, auch, dass der Rhein auch schon mal so niedrig, fast so niedrig war.
Ja.
47 und dann, aber dann war das so alle 10, 15 Jahre. Und wenn wir jetzt die letzten 10 Jahre zurückgehen, wir hatten 18 war trocken, ich glaube 19 war trocken. Und jetzt haben wir wieder ein trockenes Jahr und es sieht ja nicht danach aus, als wenn wir mehr feuchte Jahre kriegen.
Nee. Also aber, müssen wir, aber zwischendurch gab es dann eben auch ein Jahr, wo sie mit ihrem Trecker gar nicht auf den Acker konnten, weil klar, so nass war. Ne?
Die Phasen gibt es auch, dass wir zu nasse Phasen haben.
Also verrückt.
Aber die sind natürlich seltener geworden. Ne?
Ja.
Und jetzt ist es also so, jetzt, also so trocken wie jetzt war es lange nicht mehr. Gott sei Dank hatten wir sehr viele Niederschläge im Winter und im Frühjahr. Also die Böden, die sehr früh bearbeitet worden sind, wo die Pflanzen auch schon tief gewurzelt haben, die kommen noch teilweise an Grundwasser oder Wasser, der im Boden ist. Die Pflanzen, die aber spät gesät worden sind oder die, sagen wir mal, nicht mehr genug Wurzelwerk haben, die verbrennen jetzt. Die vertrocknen nicht, die verbrennen. Die schaffen es also nicht mehr, so Wasser hochzubringen, dass die Pflanze gekühlt wird. Und dann verbrennt die Pflanze. Ich meine, viele Leute können halt nicht unterscheiden zwischen Vertrocknen und Verbrennen. Ne? Vertrocknen ist einfach, wenn nicht mehr genug Wasser da ist, aber Verbrennen ist, dann ist noch Wasser da. Aber die Pflanze schafft nicht so viel Wasser nach oben zu, sondern dass die Pflanze kühl genug bleibt und dann verbrennt die Pflanze.
Wenn Sie jetzt gerade sagen, dann manches haben Sie schon früher bearbeitet und so. Das heißt, Sie müssen sehr strategisch immer jedes Jahr rangehen.
Ja, und man schafft ja nicht alles in einem Tag. Man hat ja im Frühjahr an sich 4 Wochen Zeit. Aber dieses Jahr ist wirklich so, die Ersten werden die Ersten sein.
Wie gut kann man da im Vorfeld denn bestimmte Sachen vielleicht verhindern oder beeinflussen? Wie viel Macht haben Sie da sozusagen?
Ja, also erstmal ist es so, wenn man einen guten Humusgehalt im Boden hat, hält der mehr Wasser. Wenn man von Natur aus ist, manche Höfe haben eben Sandboden, da müsste man mit Sandboden leben, aber wenn man einen guten Boden hat, der hält auch mehr Wasser. Dann haben wir hier in der Emscher-Region ein relativ nahes Grundwasser. Ich meine, hier Gelsenkirchen, Herten und so, das sprudelt es ja an allen Ecken auch raus. Wir haben Quellen, wir haben Wasserschlösser. Gut, manche Wasserschlösser funktionieren nicht mehr, ach, aber am Bergbau. Aber an sich haben wir sehr viel Wasser im Boden. Und vielleicht sollte man deswegen hier auch über Berechnungen nachdenken. Und ich glaube auch, dass man die hier genehmigt kriegt, muss ja auch mal Antrag stellen. Dauert auch wieder 2-3 Jahre. Und dann muss das dauert, ist also sehr kompliziert.
Aber ganz kurz, Berechnung, was heißt das für den Laien?
Ja, dass man praktisch Brunnen bohrt und dann Wasser nach oben pumpt, um die Felder zu bewässern. Und man muss ja auch sagen, wir haben jetzt hier im Schnitt der Jahre 700 bis 800 Milliliter Niederschlag. Früher hatten wir vielleicht im Schnitt 800 bis 900. Und wenn man jetzt in diesem Jahr, also wenn ich die Maisfelder oder die Kartoffelfelder zweimal mit 30 Liter beregnet hätte oder dreimal, dann kommen wir auf 90 Liter im richtigen Moment, dann würde man hier eine Bombenernte einfahren. Und dann denke ich mal, dass in einer Region, wo Wasser genug da ist, 90 Liter im Jahr beregnen, auch nur in den trockenen Jahren, nassen Jahren beregst du ja gar nicht, da wäre das machbar. Aber wenn du dann weiter in den Norden gehst oder auf Sandböden, wo natürlich der Grundwasser schon 100 Meter tief ist und du brauchst 200 Liter und es regnet nur 600 Liter, kann ich auch die Leute verstehen, die sagen, das Grundwasser wird knapp. Aber wir müssen auch mal ehrlich machen und sagen, dass wir in manchen Gegenden, obwohl wir ja jetzt alle von Wasserknappheit sprechen, weil die Flüsse leer sind und so, aber wir haben eben Grundwasser. Und Wasser ist ein höheres Gut wie Öl oder so. Man sagt immer, wir haben gar keine Ressourcen mehr. Aber Wasser ist, denke ich mal, in Deutschland zu managen. Und wir haben im Winter, solange wir noch Winterniederschläge haben, dann müssen wir eben noch 1-2 Talsperren, ja, vielleicht brauchen wir gar keine Talsperren bauen, sondern nur die da sind, cleverer nutzen. Oder man redet ja zum Beispiel dieses Braunkohlegebiet da fluten zu lassen. Das würde ja auch schon was bringen, wenn man im Winter da Wasser speichern kann. Wir müssen da richtig ran beim Wasser und die Industrie wird gar nicht mehr so viel, weil die Schwerindustrie, die viel Wasser verbrauchte, die spricht ja teilweise Leute, die Wasser vermarkten, die früher ja aus den Kanälen an die Schwerindustrie verkauft wurde, wird ja jetzt auch schon der Landwirtschaft angeboten, weil man die Leute, die das Wasser bisher verkauft haben, suchen an sich neue Kunden, da wird auch einiges passieren. Da muss man nur mit intelligenten Lösungen dran, aber in Deutschland, ich weiß ja, wie das läuft, das dauert dann viel zu lange, da wird eine Mordsbürokratie aufgebaut. Dann kräht da jeder rum, was alles nicht geht, was alles schlecht ist und keiner sagt, was wichtig ist oder sagt, das sind aber auch gute Sachen. Da muss man einfach dran und da müssen wir sehen, dass wir schneller werden, weil wir sind einfach, wie auch in anderen, also ich sehe das ja, Deutschland ist einfach zu langsam. Wir waren in den 70er und 80ern, habe ich auch in Amerika gemerkt, wir waren gut organisiert, wir waren also, die Rumänen haben zum Beispiel gesagt, die auf den deutschen Höfen arbeiten kamen in den 80er, 90ern, in Deutschland ist wenigstens alles geregelt. Bei uns ist alles Chaos und korrupt. Ja. Da hätten wir stolz drauf sein können. Heute ist es bei uns so bürokratisch, dass nichts mehr läuft. Und der Rumäne sagt, in Rumänien, da habe ich Korruption, da habe ich wenigstens Ansprechpartner. Ich bezahle mich.
Ja, man wünscht die sich fast und, schon hier. Ne?
Und dann geht's weiter. Nein, ich will jetzt nicht für Korruption werben. Nein, um Gottes Willen. Da muss man mal drüber nachdenken, was läuft hier eigentlich falsch. Und ich hatte heute Morgen noch mit einer Behörde zu und habe ich angerufen. Dann hatte die keine Lust darauf, dann wollte die einen schriftlichen Antrag haben. Ich sage, gute Frau, das haben wir doch immer so gelöst. So schwer ist das doch gar nicht. Ne? Nee, hatte die keinen Bock drauf. Ne? Weil alle, die beim Staat arbeiten, diese 6 Millionen Beamten oder die da alle sind, die kriegen ihr Geld, egal ob es gut oder schlecht läuft. Die fordern im nächsten Jahr ihre Lohnerhöhung, aber im Grunde genommen sind das das größte Problem, was wir in Deutschland zurzeit haben.
Also müssen die mehr ergebnisorientiert bezahlt werden, sozusagen.
Ja, die müssen, die Einstellung muss sich ändern.
Ja.
Ne? Das ist.
Haben die Leute wenigstens Ahnung oder ist das auch, dass sie
ja, manchmal. Ahnung kann man immer kriegen und. Bei mir im amerikanischen Studentenheim, also ich war mit einem Amerikaner zusammen im Zimmer und da hatte ganz groß über sein Bett hängen, ist alles das zählt, was man lernt, nachdem man alles weiß. Und deswegen, ja, das ist einfach so. Man muss sich einfach immer weiterentwickeln, muss immer wieder nachdenken. Das ist natürlich nicht so, das sagt sich leichter. Ich bin bei manchen Dingen auf dem Hof auch zu konservativ oder nicht auf der Höhe. Das kann nicht jeder. Aber wenn man nicht mal den Versuch startet, sich zu bewegen oder wenn man nur noch mauert an das, was gewesen ist, ja, Gucken sich die SPD an. Wenn die sie nicht neu erfindet, dann können die doch zumachen.
Ja, klar. Man steht auf der Stelle oder fällt zurück.
Dann. Ja, und man meint immer an alten Werten festzuhalten, die einfach keine Werte mehr sind. Oder man hält was hoch, wie wir vorhin schon über die Tradition und so. Oder ich kann, was nützt mir das, wenn ich über den Hof laufe und immer sage, toll, meine Familie ist 500 Jahre da. Also ja. Ich werde mir nicht einen Tag länger bleiben. Ne?
Ja, ja. Wie ist das mit, Sie haben ja viele Tiere, ne? Also Kühe
ja.
Und Hühner, glaube ich, auch.
Ja.
Ein paar hundert sogar.
Ne? Ja, ja.
Wie viele sind es?
600.
Wow. Viele leckere Ostereier.
Ja.
Wie geht es eigentlich den Tieren mit dieser Hitze? Wir haben ja, Hitzewellen mit 40 ja. Grad sind ja leider auch relativ ja. normal geworden.
Ja.
Wie kommen die klar?
Ja, wir haben ja zum Beispiel, wir kamen früher aus dem Anbindestall in den 70ern, Ende der 70er haben wir einen Anbindestall gebaut, da waren die Kühe dann sagen wir praktisch im Sommer draußen auf der Wiese, Tag und Nacht, und dann morgens und abends im Stall wurden sie gemolken. Und jetzt haben wir ja einen Boxenlaufstall gebaut in den 80ern, der war dann auch besser gelüftet, der hatte mehr Luftraum, der hatte mehr Öffnung an der Seite, das funktionierte auch, irgendwann wurde es dann zu warm, dann haben die ersten Leute Lüfter aufgehangen, dann hat man natürlich gesehen, das ist gut, dann haben wir auch angefangen mit Lüftern, wir haben sehr große Ventilatoren, wir drücken also sehr viel Luft durch den Stall und haben also optimale Luftbewegung, die dann kühlt und dann haben wir vor 4 Jahren auch angefangen mit einer, man nennt das Kuhdusche oder so, das also wir versprühen kaltes Wasser
okay.
im Stall, die praktisch dann die Temperatur im Stall senkt. Wenn wir jetzt draußen 40 Grad haben, dann schaffen wir das im Stall, den Stall auf 32 Grad abzusenken. Diese 40 Grad Tage sind ja Gott sei Dank nicht so viele,
ja.
aber wenn ich jetzt permanent so 30 Grad habe, wie jetzt zurzeit, und schaffe das dann auf 25, 26 runter zu kühlen,
dann geht's der Kuh
nachts
ganz
ist sowieso
gut.
kühl, nachts erholen sie sich super ja. und wir haben Sensoren oder wir haben KI im Kuhstall praktisch, wir haben ja Sensoren, die immer anzeigen, ob die Kuh sich wohlfühlt und ob
Echt?
die zeigen zum Beispiel Hitzestress an. Und wir haben dieses Jahr erst 4 Tage gehabt, wo Hitzestress angezeigt worden ist. Und wir haben Jahre gehabt, wo wir noch nicht so viel Technik hatten, da war die Hitzestress mehr. Also der zeigt auch den prozentualen Hitzestress an. Ne? Also das ist schon sehr, sehr gut. Aber ich frage mich natürlich auch, wir haben da jetzt so viel investiert in den letzten Jahren, wenn es noch heißer wird, das ist ja jetzt, ich hatte ja früher auch Chemie, Physik und Mathematik, also irgendwie kannst du dann ja mit Brunnenwasser, was 10 Grad hat, wenn du dann vernebelst, kühlst du noch und Ventilatoren auch. Aber irgendwann wird es so heiß, dann fragt man sich, kann man wirklich noch kühlen? Und dann ist dann, wie ich immer so sage, es braucht ja keiner mehr zu sterben, um in die Hölle zu kommen. Die Hölle ist schon da. Und dann muss man sich echt, also wir können sicherlich eine Menge machen, aber wenn es immer so weitergeht, dann ist aber irgendwann auch Schicht am Schacht. Ne? In Amerika und in einigen arabischen Ländern werden auch komplette Ställe zugebaut. Also sie sind ganz zu, auf der einen Seite wird Luft reingedrückt, aber dann gehen über eine Kühlung, wie so eine Aircondition, und die wird dann durch den Stall geblasen, an der Seite wieder raus. Aber wenn man da mal, ja, aber wenn man dann in die Stelle reingeht, und man kennt das, ich kenne das ja früher, oder dass jetzt auch noch viele Tiere auf der Weide gehen, unsere ja auch, die trocknen, und man kommt dann in so einen Kühlschrank und sagt, guck mal, die halten hier, das sieht aus wie ein Kühlschrank, die halten hier Kühe im Kühlschrank, ne? Da ist Licht, aber kein Tageslicht. Die Kühe sehen super aus, die fühlen sich pudelwohl, die geben richtig viel Milch. Aber so ist dann so ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja, ne? Also etwas Dystopisches fast schon.
Ja, es ist so ein bisschen künstlich, aber gibt es. Es ist schon da. Und jetzt hat ja zum Beispiel Algerien, will ja jetzt, vor 14 Tagen stand es ja in den Medien, auch in der Herten Allgemeinen stand es ja auch, dass sie einen Kuhstall bauen für 270.000 Tiere. Ui. Und ich weiß jetzt nicht, ob das alles Einstall werden, da sind mehrere Ställe sicher. Und wie die nah aneinander kommen, weiß ich auch nicht. Aber mit der Begründung zum Beispiel, dass man 80% des Proteins für die eigene Bevölkerung selbst erzeugen will. Und hier sind ja sehr viele Leute, die sagen, wir müssen von den Tieren runter, weil die Tiere alle schlecht sind und so. Also die Länder denken ganz anders. Und wir steigern uns auch in so eine Situation rein. Wenn man bedenkt, dass 70% der Erde Grünflächen sind und die kann ich eben nur über einen Wiederkäuer veredeln oder ich muss jeden Tag Kaninchen essen, dann geht's vielleicht auch noch. Und wir brauchen diese Flächen für die Ernährung. Und wir wollen ja auch noch zum Beispiel Moorgegenden wollen wir ja noch aus der Produktion nehmen. Mhm. Das heißt also, das wird auch noch knapper. Aber die Kuh ist zum Beispiel, jetzt ist ja ein bisschen blöd, den Spruch zu machen, eine Bombenmaschine, um Proteine aus der Pflanze den Menschen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das vergessen wir immer so ein bisschen, wenn wir gegen Tierhaltung sind. Ja?
Und die Kuh frisst auch. Man muss ja im Grunde sehen, vielleicht nochmal also für einen Laien zurück, die Kuh macht aus Gras, was der Mensch nicht essen kann, Milch.
Ja, und die Kuh macht ja auch zum Beispiel, man spricht immer von diesem Energiefutter, aber die Kuh hat vieles vom Energiefutter ist ja zum Beispiel Sojaschrott, ist das Fett schon, das Öl schon rausgezogen, aus Sonnenblumenkern ist das Öl schon rausgezogen, aus Treber ist das Bier schon raus, das ist auch ein Abfallprodukt, ist ein
also
hervorragendes Proteinfutter. Wenn man jetzt sagt, wir haben keine Kuh mehr, nehmen wir mal an, spielen wir das mal durch, ganz extrem. Dann können wir das Grünland nicht mehr nutzen, dann können wir die Abfallprodukte nicht mehr nutzen. Gut, einige Abfallprodukte, die baust du irgendwie in so einem Riegel rein, erzählst den Leuten über Werbung. Das wird die Industrie sofort machen, solange sie Geld verdient. Jo. Aber ob das gesund ist für den Menschen, weiß ich nicht. Und wir sehen ja jetzt auch, dass immer mehr Leute merken, wie gesund Milch ist. Sicherlich nicht für alle, kann das nicht verallgemeinern, aber das ist schon ein gesundes Produkt, ja. Und man sieht ja auch, dass jetzt plötzlich über Instagram so viele Leute Rohmilch trinken wollen, weil viele sagen, Haaland, der Fußballspieler von Norwegen, ist ja jetzt mein bester Freund. Der hat ja auch gesagt, man sollte die Rohmilch beim lokalen Bauer kaufen. Dann wäre man immer fit. Und ich trinke schon 50 Jahre Rohmilch. Ich sterbe da nicht von. Aber ich kann auch Leute verstehen, die jetzt kein tierisches Eiweiß vertragen.
Naja,
klar. Aber es gibt auch Leute, die meinen, sie haben eine Allergie, eine Laktoseallergie. Und in Wirklichkeit sind die vielleicht nur allergisch, weil die Proteine erhitzt sind. Also die Erhitzen von Milch und Erhitzen von Proteinen hat ja auf die Ernährung auch einen riesen Einfluss. Deswegen machen wir toasten ja zum Beispiel Soja auch für die Kühe, weil getoastetes Soja oder dieses erhitzte Soja kann die Kuh das Eiweiß besser verwerten. Und beim Menschen macht man das so nebenbei aus hygienischen Gründen, aber ob das für alle gut ist. Und alle Menschen sind ja nicht gleich. Ne?
Ja, klar.
Wir haben jetzt einen afrikanischen Lehrling, der hat auch jetzt die ersten 14 Tage so ein bisschen Verdauungsprobleme gehabt, weil er die Ernährungsumstellung, und der hat sich schon relativ modern ernährt. Also ist ja nicht so, dass sie in Afrika jetzt alle noch irgendwie einen Bambus essen oder eine Ziege oder so, die essen ja schon.
Wo kommt der her?
Der kommt aus Mali.
Mhm. Ist auch ein eher trockenes Gebiet, ne?
Ja, sehr trocken.
Dann
sehr
kann trocken. Der vielleicht ein paar Trockenheitstipps geben.
Nein, wie der kam, habe ich so scherzhalber gesagt, wenn es morgen regnet, dann ist das, weil er einen Regentanz gemacht hat. Und dann können wir im Münsterland rundfahren, dann verdienen wir nur mit Tanzen unser Geld.
Nicht schlecht. Sie haben ja gerade schon angesprochen, KI im Kuhstall und so. Sie haben in den letzten Jahren massiv aufgerüstet, was so digitale Technik auch angeht. Ne?
Ja.
Wie viel hilft das denn tatsächlich?
Ja, ich war der Altbauer, ich war an sich dagegen, weil ich gesagt habe, Mensch, wir haben so super Leute. Wir haben alle, wir sind im Stall, wir sehen alles und wir haben ein Bombenergebnis bei Fruchtbarkeit, Erkennung und. Dann war ich so erst ein bisschen dagegen und dann habe ich mir gesagt, ja, da kannst du jetzt noch 10 Jahre gegen sein. Und wenn du das dann nicht hast und du brauchst mal einen neuen Mitarbeiter, dann sagen die alle, wie, das hast du nicht? Nee, dann sagen die jungen Leute natürlich, die du einstellen willst, da können wir bei dir auf dem Betrieb auch nicht anfangen. Also wie gesagt, brauchst du dich gar nicht wehren. Einfach mal nach vorne. Haben dann uns für eine Firma entschieden, haben das eingebaut und dann habe ich gemerkt, alter Schwede, also das ist wirklich gut. Ne? Wir kriegen morgens, also wenn du morgens anfängst, guckst du auf dein Handy, und dann ist angezeigt, Kuh Nummer 210 hat heute Nacht 2 Stunden nicht gefressen, fühlt sich unwohl. Dann gehst du sofort dahin zu der Kuh und guckst, was sie hat. Früher hast du das erst beim Melken gemerkt oder nach dem Melken, der füttert hat, gesehen, dass die Kuh nicht fit war. Hm. Und der beim Melken musste auch noch aufpassen. Wenn der beim Melken jetzt nicht aufpasst, wenn dem die durchrutscht, weil er die einfach dran macht, er sieht nicht, dass sie 3 Liter weniger hat, Das KI zeigt alles an. Das ist auf dem Handy. Und der Herdenmanager guckt dann morgens sofort nach der Kuh. Was ist mit der Kuh?
Ja, kurz zur Erklärung vielleicht für die Zuhörer. Die haben quasi so ein,
die haben sowas alle, wie eine Smartwatch, ja, ja, genau, im Ohr. Muss man erklären. Die haben so eine, ja, die haben genau so eine Ohrmarke im Ohr, die praktisch alles übers Ohr misst. Und dann, die hat also Fiebermessen, die wird angezeigt, wenn die Fieber hat, und Bewegungen, Fresszeiten, Liegezeiten. Also ich hätte auch nie gedacht, dass das so. Und das hat ein holländischer Bauer erfunden, der selber, ich kenne ihn mittlerweile, den habe ich also schon zweimal auf der Messe getroffen. Das ist ein wahnsinnig intelligenter Mann, der sich da 10 Jahre lang schon mit beschäftigt hat. Und der ist ja sehr, sehr weit. Die machen jetzt auch Versuche mit Krankenhäusern, wo sie den Leuten schieben, also praktisch eine Ohrmarke ins Ohr setzen. Das kann man jetzt nicht Ohrmarke nennen oder klemmen. Und dann wollen die darüber auch sämtliche Informationen über den Patienten. Dann brauchst du demnächst, braucht keiner mehr drücken. Die Krankenschwester sieht praktisch in ihrem Raum, Patient 83, da geht die rote Lampe an, da müssen wir jetzt mal marsch hin. Ne?
Patient 83 Spannend. Gibt keine Milch mehr.
Ja, nein, aber ist ja im Grunde genommen, ja. Das kann schon, ja. Das bringt schon Vorteile. Ne? Ich meine, sonst musst du aufpassen, oder wenn, das ist schon, also man glaubt gar nicht, man sagt ja immer, wir werden kontrolliert dadurch, aber man muss die positiven Dinge, die kann man nicht alle wegdiskutieren. Und wenn man da hinterher ist, gerade bei neuen Technologien, das haben wir in Deutschland ja auch verpasst, Autoindustrie, E-Autos oder so, das kannst du dir irgendwie nicht leisten. Ne?
Aber Sie schaffen es dann ja gut, über den eigenen Schatten zu springen, ne? Weil Sie haben ja Erfahrung ohne Ende.
Ja.
Eigentlich könnte man sagen, was brauche ich, mechanische, künstliche Intelligenz, Hilfe und so, weil ich kenne ja Kühe, ich kenne ja Landwirtschaft,
ja,
ich weiß
aber,
ja, wie es geht.
Ja, das ist jetzt der Klassiker, dass man glaubt, man wäre vorne,
genau,
und keiner macht uns mal was vor. Und das ist, mittlerweile die ganze Welt bewegt sich weiter. Die Bildung in anderen Ländern ist ja auch gut. Man sieht ja auch, wie die Wissenschaft jeder, der wissenschaftliche Arbeit macht, setzt ja an sich alles im Internet. Und du brauchst ja nichts mehr forschen, was ein anderer schon erforscht hat. Die sprechen ja alle miteinander über was früher ja gar nicht möglich war. Mhm. Und wenn man bedenkt, ich glaube jetzt, das Wissen der Menschheit verdoppelt sich jetzt in einem Jahr. Früher haben wir mal 5 Jahre gebaut, dann mal 20 Jahre und davor 100 Jahre. Und das ist schon, ja, ist alles vielleicht auch beängstigend, aber man kann auch sagen, okay, Angst hin oder her. Naja, aber dann sagt man wieder, manche Probleme, die werden überrumpeln uns dann auch. Die kommen so schnell. Beim Klimawandel hat man ja auch gedacht, wir haben 30 Jahre Zeit, ja. 1,5 Grad. Und wenn man sich jetzt am Ende von diesem Jahr mal die Temperaturen zusammenzählt, dann sind wir vielleicht bei 1,5 Grad.
Wollte ich gerade sagen, das ist inzwischen ungefähr erreicht.
Ne? Wir sind da. Ne?
Ja.
Wie gesagt, wir brauchen nicht mehr sterben, um in die Hölle zu kommen. Es ist hier schon warm. Ne?
Und die Aussichten jetzt für Otto, Entschuldigung, muss ich vielleicht schneiden. Und die Aussichten für Otto Normalverbraucher, der mal gerade nicht Landwirtschaft denkt, wie ist das mit der Klimaentwicklung so aus Ihrer Beobachtung? Wird das, was im Moment ist, Normalität? Also so wie Sie es beobachten, weil Sie ja dauernd in Wind und Wetter arbeiten.
Ja, wir werden sicher, ja, es wird heißer und es wird trockener. Also wir müssen uns Gedanken machen. Und es werden auch landwirtschaftliche Flächen aus der Produktion rausfallen, weil es zu trocken wird. Es gibt aber viele Gebiete in Russland, oder sehr viele Holländer wandern ja jetzt nach Schweden aus, weil sie sagen, Schweden haben Mordsklima noch für Kühe. Schweden wird in Zukunft bessere Bedingungen haben, um was anzubauen. Der Sommer wird praktisch länger.
Ja, und man wandert nach Norden und
in die
Tundra.
Ja, die guten Böden. Russland wird vielleicht am meisten davon profitieren. Die beschäftigen sich leider mit einem anderen Scheiß zurzeit.
Ja.
Aber im Grunde genommen hat Russland von der Fläche her und von dem Klima her in Zukunft die größten Potenziale. Die haben ja sowieso schon sehr viel Landwirtschaft. Die haben auch gute Leute, aber nutzen das momentan nicht richtig und verlieren ja praktisch die ganze Wirtschaft jetzt erstmal da an die Wand gefahren und also.
Und alles in Raketen gesteckt.
Ja.
Ja. Kommen wir zurück nachher.
Ja.
Sie machen ja praktisch dauernd Klimmzüge für ihre Produkte, für ihre Felder, für ihre Tiere. Was muss eigentlich so eine Stadt machen, um sich diesem Klima anzupassen? Brauchen wir mehr Schatten, mehr Bäume?
Ja, gut.
Vielleicht diese Wasservernebelung. Das ist so ähnlich wie das Prinzip Kuhstall, ne?
Ja, klar, wenn man jetzt, klar braucht man sicherlich mehr Bäume, man braucht mehr Schatten, man braucht, aber das ist natürlich nicht so einfach zu machen.
Nee, ne? Das dauert lange und kostet Geld, ne?
Ja. Und wenn man sieht, was die letzten Jahre so, nehmen wir einfach jetzt mal die Herdener Höfe, Da sind dann so ein paar Alibi-Bäumchen da unten in dem Schacht da.
Ja, das ist sehr viel Stein.
Und sonst sehe ich da nicht eine tolle Idee, was da klimatechnisch was besser sein sollte.
Ich glaube, da sind noch nicht mal die Dächer begrünt, ne?
Ja, nee. Aber das ist. Man muss auch vorsichtig sein. Wenn man jetzt, man sagt ja immer, überall muss jetzt Photovoltaik drauf und dann bauen die alle, bauen zum Beispiel noch gar nicht genug Stromkabel, um Photovoltaik abzuleiten. Also wir haben zwar eine Photovoltaikanlage, die wird auch eingespeist, wir haben eine, die ist nur für den Betrieb. Aber wenn jetzt ein Nachbar, der wollte eine bauen, der durfte nur so groß bauen, weil noch kein Kabel liegt, dann müssen wir mit der Infrastruktur hinterherkommen, das bringt sich ja nicht auf was. Aber dann sind die Städte ja auch alle platt, ne? Die haben ja kein Geld mehr. Das ist ja mal das große Problem. Man muss ja auch immer, wenn man sich bewegen will, muss man immer sagen, was machen wir mit dem Geld eigentlich?
Ja.
Und wir sind ja an sich nicht mehr dezentral gesteuert, dass jede Stadt überlegt, was kann ich machen, sondern Düsseldorf oder Berlin denkt sich was Schönes aus, da geben wir Geld für aus, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und jeder verbiegt sich dann dahin, um an das Geld zu kommen. Ist in der Landwirtschaft genauso. Genau. EU gibt die Flächenprämie und gibt dann aus, wo man Geld für kriegt. Und alle denken von morgens bis abends nur drüber nach, wie komme ich an den Regen, der von oben fällt.
Genau. Also, ne?
Und das ist ein völlig falsches Denken.
Ja, finde ich auch. Das finde ich auch politisch für die Städte. Die haben viel zu wenig Autonomie und werden viel zu viel von solchen komischen Förderprogrammen
gesteuert. Und genauso ist das mit dem Kontrollwahnsinn. Wir haben ja unheimlich Flächen, die ganzen Flächen wird kontrolliert, alles wird kontrolliert, überall wird noch wieder ein Beamter eingestellt. Und wenn man der bestkontrollierteste Staat, den es je gegeben hat, da war die DDR. Ja, die haben alles kontrolliert.
Und alles wurde
von Ost-Berlin zentral gesteuert. Ja. Wenn man einen Kuhstall vergrößern wollte, mir hat mal ein LPG-Leiter gesagt, ja, wir hatten eine 2000er Anlage und wir sollten kurz vor der Wende, wollten die dann von Berlin kommen und uns die 3000er Anlage bauen, also erweitern. Und alles hat Berlin gedacht.
Ja.
Und die sind als erste Platte gegangen. Das sollte uns zu denken geben. Und wir meinen immer noch, das muss kontrolliert werden. Jeder, der anders denkt, ist sofort ein Querdenker. Es gibt eine Menge bekloppte Leute, die hat es aber immer schon gegeben. Ja. Die hat es immer schon gegeben.
Na klar.
Aber es sind nicht alles Querdenker und es sind Leute, die sind das leid, dass sie selber nicht mehr denken dürfen. Und die Schulenbildung ist ja auch dahin gelaufen. Dass viel zu wenig Leute selber, ich merke das ja selber, mit wie vielen Leuten man zu tun hat, die selber gar nicht mehr denken können. Die tun mir echt leid, die Jugendlichen. Ne? Also ich habe es gelernt, mein Vater war schon, da würde man heute als großen Querdenker bedenken, mein Vater hat immer schon anders gedacht oder war immer schon anders. Bei uns in der Familie ist das so ein bisschen schon immer so gewesen, dass man immer überlegt hat, ob das überhaupt stimmt oder ob das wahr ist. Und dadurch, dass ich im Ausland war, habe ich zum Beispiel auch erlebt, dass hier in Deutschland, was von Amerika dargestellt worden ist, was in Amerika ganz anders gesehen wurde. Dann denkt man immer, ja, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Oder
man muss bei vielen Sachen einfach akzeptieren, es gibt verschiedene Sichtweisen, ne?
Ja, teilweise werden die Leute aber auch über Medien nicht mehr effektiv korrekt informiert. Ja?
Dass die Medien nicht ideal sind.
Ich glaube noch nicht mal, dass die Medien bewusst bewusst mittlerweile falsch gesteuert werden. Ich glaube, dass wir mittlerweile so ein Denken haben, dass man, wenn man meint, wenn man so denkt, denkt man richtig und wenn man so denkt, denkt man falsch.
Ach ja, richtig und falsch. Das ja, ist
und das ist das sehen wir in der Landwirtschaft ist das ja so, da guckst du immer, was macht der Nachbar, was macht der Mitbewerber? Und dann denkst du immer, im Frühjahr denkst du, der ist ja bekloppt und im Herbst denkst du, scheiße, seine Kartoffeln sind dicker wie meine. Da müssen wir aufpassen, ne? Der macht was anders, das müssen wir im Auge behalten, ne? Dazu führt ja Wettbewerb, ne?
Ja.
Aber ich, wenn man.
Es ist also nicht so, dass der dümmste Bauer die dicksten Kartoffeln hat, sondern andersrum.
ja, das ist auch zumal so eine Sache. Man lernt ja in der Schule oder jetzt auch mit diesen Doktorarbeiten von den Politikern, hat man immer geschimpft über alle, die abschreiben und so.
Ja.
Aber nachdem man aus der Schule raus ist, ist abgucken das Wichtigste im Leben, was es gibt.
Ja.
Ja, wenn ich Schreiner bin, muss ich den anderen Schreiner beobachten. Wenn ich Klempner bin, muss ich anderen Klempner beobachten. Da kann ich nicht meinen, ich habe die Welt alleine für mich, ne?
Das war ja schon immer so, man lernt von den vorherigen Generationen.
Ja, ne? Sicher.
Das ist nun mal so.
Ja, ja, aber abgucken wird ja in der Schule schon immer nur verboten. wenn man aus der Schule raus ist, dann sage ich immer, jede Schulklasse, die bei uns zur Besichtigung ist, ich sage, das, was ihr jetzt nicht dürft, was richtig Strafe ist, das ist ganz wichtig, wenn ihr aus der Schule raus seid.
Und was auch so abhandengekommen ist, ist der Diskurs. Jeder glaubt immer, wenn er eine Meinung raushaut, dass da keine Gegenmeinung, keine Gegenrede kommt. Und wenn sie dann kommt, dann ist die Aufregung immer ganz groß. Da wird nur gestritten anstatt diskutiert.
Ja.
Ne? Ich glaube, das hemmt auch oft.
Ja, und oft ist ja so, dass er in der Diskussion, wenn man sich wirklich über ein Thema streitet, dass man dann ja wirklich der andere wirklich aus sich rauskommt und man selber auch und dass das einem auch weiterhilft. Hm. Man muss da mit den Leuten aber auch mal. Dann 3 Tage später oder 2 Wochen später muss man denen aber mal wieder ein Bier trinken und sagen, jetzt müssen wir mal das alles wieder relativieren, ne? Und das ist eigentlich auch nicht mehr so gegeben. Man hat dann so eine Denkweise, man meint, das ist alles richtig.
Ja, jeder hat immer selber recht, nur der andere nicht. Ne?
Ja.
Wir waren gerade ja schon bei Behörden und so weiter. Gehen wir mal in den Bereich Tiere nochmal zurück. Stichwort Seuchen. Damit haben Sie ja auch regelmäßig zu tun. Fangen wir erstmal damit an, was haben wir im Moment, was droht im Moment auch?
Ja, so regelmäßig haben wir da nicht mit zu tun, aber Krankheiten müssen wir im Griff halten. Wir machen ja Schutzimpfungen gegen einige Krankheiten. Wir impfen zum Beispiel unsere Kühe gegen Rindergrippe, die Kälber werden geimpft, die Kühe werden auch geimpft, damit die nicht eine große Grippe kriegen im Winter. Die Menschen sollen sich ja impfen lassen, die sind nicht so clever wie unsere Kühe oder dann ist der Bauer der Schlaue, ich weiß nicht, oder der Tierarzt ist der Schlaue, der den Bauer so berät, dass er Geld verdient, das wird geimpft, dann impfen wir gegen Roter Corona, das ist ein Impfstoff, der gegen den Durchfall ist, hat aber nichts mit Corona zu tun. Wobei mir ein Tierarzt gesagt hat, brauchst vor Corona keine Angst haben, wenn du immer Kälber gefüttert hast, das ist so ähnlich, dann hast du das auch schon irgendwann gehabt, dann kriegst du das nicht. Kann er recht haben oder nicht, habe ich trotzdem impfen lassen, weil ich an sich, ich bin also einer, der sagt, impfen kann helfen, weil ich das auch erlebt habe. Wir haben zum Beispiel gegen Blauzunge geimpft, haben unsere Herde sehr gut geschützt. Im ersten Jahr nicht, weil wir noch nicht impfen konnten, haben wir zu spät geimpft. Wir haben aber damit eine Menge gerettet. Wir haben eine Notimpfung gemacht. Und jetzt gibt es wieder eine neue Krankheit, die rollt auf uns zu. Die kommt aus Somalia, ist in Österreich oder der Schweiz eingeschleppt worden. Wo genau, weiß man noch nicht so genau, wie die reingekommen ist. Und die wird auch über Gnitzen übertragen, wie damals Schmallenberg, wie die Blauzunge. Die Gnitzen sind überall, da kann man sich also nicht gegen wehren. Die werden natürlich über den Wind gesteuert. Jetzt können wir Glück haben, wenn wir nicht so viel Wind von Baden-Württemberg in Österreich haben, dann kommen die Gnitzen langsamer, aber die Gnitzen sind, wenn über 20 Grad ist, haben die Gnitzen wesentlich mehr Ansteckungen, also wesentlich mehr, ich glaube Virus ist das, auf jeden Fall sind die konzentrierter jetzt. Wenn wir Glück haben und die Krankheit kommt erst im Winter, dann werden die Kühe nicht so hoch infiziert, können sich dann besser gegen wehren. Das ist wie so eine Impfung dann, aber wenn es im Sommer trifft, dann kommen die ja nicht mehr mit zurecht, dann ist einfach zu viel. Da sind mehr Gnitzen da und die Gnitzen sind auch noch von den Viren her gefährlich, also von der Anzahl der Viren gefährlicher. Hoffen wir, dass wir das überstehen und wir hoffen auch, dass vielleicht der Impfstoff schnell hergestellt wird. Da ist Deutschland ja wirklich noch gut aufgestellt. Die Institute arbeiten dran. Muss man abwarten. Aber wenn das kommt, dann kriegen alle Kühe wieder Fieber, dann werden die durchgesorgt praktisch, haben 14 Tage Probleme. Für die Menschen, für die Milch macht das gar nichts. Und dann sind die nach 14 Tagen auch fertig damit. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Kälber, die in der Zeit im Fötus dann angegriffen worden sind, die vielleicht nicht gut sind oder die Probleme kriegen, aber dann ist das auch wieder durch. Und
wie ist das mit Vogelgrippe und ihren Hühnern? Da muss man doch auch.
Ja, Vogelgrippe gucken, muss man aufpassen, dass sie nicht in den Hühnerstall kommt.
Ja, ne?
Ist natürlich für die Freilandhaltung sehr, sehr kompliziert, weil die Gänse haben an sich, in Gänsepopulationen ist die Vogelgrippe drin. Da,
klar.
Da, die werden da nicht mehr krank von und deswegen, wir haben auch viel zu viel Vögel, wir haben viel zu viel Gänse in Deutschland.
Ja, man sieht auch am Märtener Schloss immer, mein Gott, sind da
ekelhaft.
Viele.
Einfach nur noch ekelhaft. Die fressen viel, die machen viel kaputt. Im Rheinland sind ja auch schon.
Und die kacken alles voll.
Ja, also ich habe ja nichts dagegen, wenn im Schlosspark zwei Gänsebärchen wären und die würden dann ein paar Junge kriegen und dann wäre das so. Und dann
müsste man sehen, das sind irgendwie eher 40, ne?
Ja, und dann sind nächstes Jahr 80 und dann sind irgendwann, das ist die Population wächst ja über mir. Sie sehen ja beim Storch, sehen wir das ja auch, dass die Störche jetzt stellenweise schon zur Plage werden. Weil sie einfach zu viele sind. Ne?
Ja, was haben wir uns über die ersten gefreut? Ja. So vor, weiß nicht, 6, 7 Jahren kamen ja Störche mehr zurück. Ne?
Mein Onkel hat eine Insel, da war ich als kleiner Junge, ich bin jetzt 63 Jahre, da war ich mit 12 Jahren in Ferien. Da hatte er eine Insel auf, der hat einen See, Götte zum Hof. Da war eine Naturschutzinsel, da durfte man, also die Familie durfte drauf, da sind wir hingefahren, hat mein Onkel gesagt, hier leben 25 verschiedene Möwenarten und noch 10 andere Vogelarten.
Mhm.
Vor 20 Jahren waren sie ganz stolz, haben sie erste Nilgans fotografiert. Jetzt brüten auf der Insel 200 Pärchen Nilgänse und nichts anderes. Wow. Da ist keine Möwe mehr, da ist nichts. Das ist nur noch Gänse. Gänse, Gänse, Gänse. Die ganze Insel ist vollgeschissen von Gänse.
Ja.
Und mittlerweile sammeln sie die Eier ein, damit die jeder nur ein Junges haben. Aber die Insel ist einfach von Gänsen. Da frage ich mich, Leute, da habt ihr doch geschlafen. Das darf doch nicht passieren.
Warum können die sich so gut durchsetzen?
Ja, die haben das.
Die sind Allesfresser, glaube ich, ne?
Gänse hat immer was zu fressen. Die fressen Gras, die fressen Getreide, die fressen Schnecken. Die fressen ja Maispflanzen, kleine Maispflanzen, die fressen ganze Gerstefelder, fressen die leer.
Boah.
Die fressen Wiesen leer, die fressen alles. Die haben sehr gute Futtergrundlage. Dann haben die strengen Winter nicht mehr. Wobei an sich die Kanada ganz immer schon strenge Winter hatte, vor allem in Kanada. Die Nilgans müsste man ja sagen, der ist jetzt vielleicht noch nicht warm genug hier. irgendwie.
Die werden sich hier treffen,
ja, und dann alle zusammen feiern. Ja, und ist einfach so, der Mensch hat die vielleicht früher besser reguliert, weil er noch mehr Bedarf war. Hier hat ja irgendwann mal einer geschossen und die gegessen und das ist irgendwie jetzt vielleicht aus dem Ruder gelaufen.
Hm. Also ein Plädoyer für die Weihnachtsgans.
Ja, weiß nicht, ob die Gänse, da kenne ich mich nicht mit aus, aber ich weiß, dass da was passieren muss. Da ist auch wieder so eine Sache, da wird drüber diskutiert, dann hat der NABU oder der Tierschutz, da sind so Tierfreunde, die meinen, alles muss so weitergehen. Da muss man überlegen, was wir wollen. Ne?
Ja, also dass das zu viele sind, ist für den Laien
jedenfalls, ja, vielleicht sollte man auch, dann wohnen die Tiere, dann muss das ins Grundgesetz und dann Grundgesetz, also erstmal ist vielleicht der Mensch das höchste Gut, was wir haben oder unser menschliches Zusammensein. Und da muss man sagen, ja, weiß ich nicht. Ich meine, andererseits muss man die Natur erhalten, man muss die Arten erhalten. Aber man muss auch nicht sein, dass irgendwas ausufert. Denn das führt ja dazu, wie auf dieser Insel von meinem Onkel, dass 25 Arten verschwinden, weil eine da nur noch da ist. Ne?
Ja, ja. Das wäre ja auch nicht so Besonderes. Wir haben ja Jäger schon seit Jahrhunderten inzwischen auch reguliert. Aber die Jäger wiederum regulieren ja, ob es zu viele Wildschweine gibt oder zu viele, was auch immer.
Ja,
ne?
Ja, aber zum Beispiel, wir haben zum Beispiel jetzt wieder sehr viel Hasen im Feld. Also auf meinem Bodenfeld habe ich ich fahre morgens immer gucken. Mhm. Und morgens siehst du die alle, dann müssen die Hasen müssen erstmal frühstücken.
Irgendwann müssen sie nicht mehr und die KI guckt nach.
Ja, ja, dann kann man aber sagen, so viel ist. Und jetzt muss man ja erstmal einer glauben. Aber ich habe morgens dann auf 2 Hektar Bohnen habe ich 17 Hasen gesehen. Mhm. Und vor 10 Jahren waren vielleicht bei uns ganz im ganzen Feld im Winter vielleicht mal 2 Hasen zu sehen. Hat auch keiner mehr Hasen geschossen, weil die Jäger, damals gab es ja diese Hasenkrankheit, dann hieß es, die Hasen werden von der Landwirtschaft, gehen die kaputt, von der intensiven Landwirtschaft und dies ist falsch und das ist falsch. Letztendlich ist rausgekommen, es war eine Hasenkrankheit. Population hat das erstmal überstanden. Und dann ist natürlich, ich bin natürlich so ein Gourmetbauer für die Hasen. Also so ein Bohnenfeld.
Mais, süßer Mais.
Nee, süßer Mais geht nicht dran. Also der Hase hat es kapiert, dass die Bohnenblüte, fressen sie sehr gerne die Blüten. Mhm. Und nur doch die Blüten, also die Blätter, also fressen sie nur machen, am Anfang.
Die machen Rosinenpickerei, genau, sozusagen. Genau,
Rosinenpickerei, wie Rehe auch. Rehe fressen auch nur die Blüten. Ach. Und der Hase hat's, früher ging der Hase gar nicht so in den Mais rein. Der Hase lag ja praktisch in der Furche auf dem Gras oder so. Der Hase geht jetzt an sich in den Mais. Jetzt haben wir neben dem Boden Mais. So, der Hase, wenn oben Greifvogel ist, huscht er eben in den Mais, kommt der Greifvogel nicht dran.
Ja.
Haben wir die schon mal alle weg, die Feinde. Und unten haben wir allerbestes Futter. Dann haben wir nicht 2 Hasen, wir haben 17 Hasen. Jetzt habe ich dem Jäger gesagt, also passt auf, wenn die 17 Hasen jetzt nächstes Jahr noch da sind, dann gibt's ja 17 mal 2, also mal 4 Junge oder so, das wäre mir dann ein bisschen zu viel für meine Bohnen. Wenn die so ein bisschen rausfressen, ist schon ärgerlich.
Ja.
Aber da muss man, irgendwann wird da einer reagieren müssen.
Ja. Sind das eigentlich wirklich Hasen oder Kaninchen?
Nee, Hasen. Also ich bin Hasen und Kaninchen kann ich noch unterscheiden.
Sehr gut. Also ich weiß, die Hasen haben lange Ohren und die Kaninchen kurze.
Kaninchen haben wir zum Beispiel früher immer sehr viele gehabt. Da konntest du ja im Schlosspark gehen. Dann warst du auf so einer Wiese, da konntest du dann plötzlich huschen dann 70, 80 Kaninchen. Die ersten 10, 15 Meter Gras vom Wald, da ist überhaupt keine Wiese mehr gewachsen. Und seitdem wir mehr Füchse haben und dann haben wir mal die Kaninchenseuche. Jetzt haben wir bestenfalls, schaffen sie das im Herbst, 15 Kaninchen auf der Fläche zu finden, wo früher 200 waren. Also Kaninchen, die sind natürlich, wenn jetzt, sagen wir mal, die Füchse Probleme kriegen, dann sind die rasant wieder da, weil Kaninchen können sie vermehren. Aber Kaninchen ist nicht mehr das Problem wie vor Jahren.
Also ich könnte mit Ihnen stundenlang über diese ganzen Natursachen reden, weil man merkt, der Mann hat echt Erfahrung, ne?
Definitiv.
Weil die Zusammenhänge, die hat man so als Alltagsmensch ja gar nicht so präsent.
Ja, und das Schlimme ist ja, man muss halt immer den Leuten, oder ich habe ja sehr viele Kunden, die fragen, den Leuten dazu erklären, wie... Jeder hat ja eine andere Erklärung. Jeder hat ja auch einen anderen Grund, warum er so eine Meinung hat. Ne? Und der eine ist für den Wolf, der eine ist gegen den Wolf. Also
ja,
muss man ja auch dauernd Mittelweg finden. Ne?
Und vor allem, viele haben Meinungen, aber es fehlen eigentlich die Fakten.
Ja.
Also die Fakten sind manchmal gar nicht so bekannt, aber die Meinung ist da. Mhm.
Ja.
Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken und Sie so ein bisschen sich auch was wünschen könnten, was würden Sie gerne nochmal ändern? Was sie vielleicht jetzt nicht ändern können. Also irgendwie bestimmte Sorten, die sie nochmal anbauen wollen, Tiere, die sie vielleicht auch mal halten würden, generell, was sie an ihrem Betrieb ändern würden. Gibt es da irgendwas, wo man mal träumen darf?
Nee, ich denke immer so ein bisschen über die Zukunft nach. Und momentan denke ich sehr viel über Berechnung nach.
Okay.
Und ich wollte vor 3 Jahren schon mal einen Antrag stellen, dass man berechnen kann, weil da habe dann auch schon mal angefangen. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt doch nochmal drüber nachdenken. Was mich davon abhält, ist, dass das wirklich eine sehr hohe Investition ist und auch gleichzeitig sehr viel Arbeit macht, das Berechnen. Aber ich glaube, das wird sich dann schon lohnen. Es kann natürlich auch passieren, dass man darin investiert und erstmal 3, 4 Jahre das sein Ding nicht braucht. Aber wenn man jetzt die letzten 10 Jahre sehen, hätte ich hier 3-mal gebraucht in 3 Jahren. Das wäre an sich schon gut gewesen. Ne?
Mhm. Und sonst, wenn darüber hinaus, wir haben ja auch über Behörden gesprochen, die Behäbigkeit und so weiter, gibt es irgendwas, was Sie sich wirklich wünschen würden, unabhängig davon, ob es realistisch ist oder nicht, aber wo Sie sagen, das ist so eine Herzensangelegenheit.
Also bei den Beamten und Behörden glaube ich, dass unser Staat zusammenbrechen wird, weil der redet jetzt schon 10 Jahre davon, dass es zu viele Leute gibt, aber selbst in Nordrhein-Westfalen hat er 7,3% mehr Leute eingestellt. Das bläht sich auf ohne Ende.
Ja, wir reden immer über Entbürokratisierung. Ne? Ich habe den Eindruck, es gibt eine Entbürokratisierungsbürokratie. Also ja. Sprich, ja, aber gut, das passiert einfach nicht. Ne?
Wir brauchen einen Antrag eines Antrags auf ein Antragsformular. Das war schon immer ein deutsches Problem, aber wenn man die Zahlen sieht und wenn man natürlich andere Länder sieht, die sich schlanker aufgestellt haben, wo die Prozesse schneller gehen, da muss man sich nicht auch wundern, warum dann Industrie oder die auf der ganzen Welt investieren könnte, in andere Länder geht, weil die Prozesse schneller sind. Und da müssen wir einfach dran, ob wir wollen oder nicht. Ich meine, das ist ja auch das Traurige. Die Demokratie muss sehen, da ist ja bei einer Diktatur, die Diktatur ist in Entscheidungen schneller.
Ja.
Weil da pölt einer von oben runter, wie das gehen soll. Und wer nicht springt, kriegt einen Tritt in den Arsch. Ja, aber deswegen bin ich nicht für eine Diktatur.
Natürlich nicht. Ne? Weil der Tritt in den Arsch kostet manchmal
Demokratie,
das Leben.
Die Demokratie muss jetzt mal aufhören zu labern. Das ist natürlich unser Wahlsystem. Wir brauchen immer, seitdem wir immer Koalition hatten, wir haben ja in den 50ern, 60ern, 70ern hat ja eine Partei an sich mehr entscheiden können. Heute wird erstmal ein halbes Jahr Koalitionsverhandlungen gemacht und dann wird wieder gesagt, das steht im Vertrag, das steht nicht im Vertrag und dann das kann ja nach einem halben Jahr auch schon wieder alles hinläufig sein.
Das finde ich auch schrecklich.
In England,
vor allem dann kommen Landtagswahlen dazwischen und sieht man ja jetzt, ne, dann kommen 3 Ministerpräsidenten, die gerade im Wahlkampf stehen und sagen wieder alles, nee, stopp.
Und in England ist es ja so, dass eigentlich derjenige, der die meisten Stimmen hat, wenn sie 38% Stimmen hat, der nächste hat 35%, werden sie ja in den Bezirk gewählt.
Ja.
Vielleicht müssen wir da auch mal hin. Und dann muss man einfach sagen, ja, wenn einer 4 Jahre alleine regiert und der ist nach 4 Jahren schlecht, dann hauen wir den wieder aus dem Amt. So viel kannst du hier auch nicht bewegen.
Ja, das ist
aber wir bewegen ja gar nichts mehr.
Das ist das Mehrheitswahlrecht. Ne? Das, wir haben Verhältniswahlrecht heißt das, glaube ich.
Ja.
Mehrheitswahlrecht heißt, einer gewinnt die Wahl knapp, hat aber sozusagen 100% der Sitze.
Ja.
Und bei uns ist immer 50-50 wird dann genau ausgeregelt. Ne? Dann hat eben die SPD 32, die CDU 33.
Ja, mittlerweile sind wir bei unter 5 schon
auf
manchen Ebenen.
Ich meine, es wird im Verhältnis zu den Prozenten das auch parlamentarisch abgebildet und im Mehrheitswahlrecht eben nicht. Da kann man, sagen wir mal, 100 Wahlkreise knapp gewinnen, man hat aber 100 Sitze und entscheidet alles.
Ja, aber
das macht Entscheidungen leichter.
Es reicht ja schon, wenn einer, wenn der 50% hat, dass der dann entscheiden kann. Also jetzt haben sie 50% ist demnächst aus 4 Parteien.
Ja.
Sachsen-Anhalt, CDU mit Linke in Sachsen-Anhalt, wie soll das denn gehen? Das geht nicht. Da drehen sie alle wieder am Rad und da wird auch wieder verhandelt bis zum geht nicht
mehr. Ja, da gibt es lange Verträge.
Und
profitieren tun andere.
Ich halte auch die Brandmauer praktisch für einen Fehler. Hätten sie mal machen sollen, die AfD. Wenn die mit 20% als Juniorpartner bei den anderen Parteien gewesen wäre, was haben die Grünen denn bewegt? Die Grünen haben damals gesagt, das Auto kommt weg, die Schienen müssen ausgebaut werden. Wir sind 30 Jahre in der Regierung gewesen, haben nichts bewegt. Da haben erstmal gemerkt, wie schwer es ist. Und jetzt am Ende, warum sind sie nicht mehr gewählt worden? Weil die hatten eine traumhafte Energiepolitik, die haben geträumt bei der Wirtschaftspolitik, ja. Man hat immer gesagt, das ist ja nicht so schlimm, wenn es ein bisschen teurer wird. Wir machen EEG, dann kommen 3-4 Cent drauf auf den Strom.
Mhm.
Ich zahle für meinen Strom 35 Cent, der amerikanische Landwirt zahlt 4.
Boah.
Und in Kalifornien, der 4 Cent zahlt, der baut sich noch selber eine Photovoltaikanlage. Da denke ich immer, hallo? Da würde ich doch gar nicht drüber nachdenken, wenn du den Strom kriegen kannst für ein Apple und ein Ei. Aber den kriegen die mit einer eigenen Anlage für 3 oder 2, weil die haben ja jeden Tag Sonne. Wir haben einmal so getan, das ist ja nicht so schlimm und jetzt haben wir den teuren Strom, ich kann den bezahlen, pro Liter Milch, also ich habe ungefähr 1 Cent Stromkosten pro Liter Milch.
Mhm.
Und wenn der jetzt doppelte wird, dann habe ich 2 Cent, das ist für mich auch eine Katastrophe, aber da geht kein Milchviehbauer geht am Strom pleite. Mhm. Aber dass eine Stahlindustrie oder eine andere Industrie oder dass ein Bäcker das nicht haben kann, das wird einem jetzt klar.
Ja.
Und da hat man einfach, das war Träumerei. Und ich halte ja eine grüne Politik als Landwirt sowieso grün für super. Aber diese Träumereien und da einfach sagen, wir machen das jetzt mal, das wird schon klappen. Wenn ich was mache und meine, das klappt und das klappt dann nachher nicht, bezahle ich das selber. Aber die haben ja den ganzen Laden vor der Wand gefahren. Das ist schon...
Nicht die Grünen alleine, muss man auch sagen, aber Die haben mitgesteuert, ja.
Ja.
Und die Parteien haben sich ja, so eine Merkel hat ja aus der CDU, so eine, die ist ja so weit links rüber gelaufen, dass ja. rechts Platz gab.
Ja.
Franz Josef Strauß hat früher gesagt, rechts vor mir ist die Wand, da ist kein Platz. Da gibt's nichts mehr. Hat er ja mal gesagt in der Rede. Aber wenn man so weit links rüber geht, da muss man sich ja nicht wundern, dass einige, die wirklich konservativ sind, das nicht mitmachen. Hat's ja nur gemacht, um an der Macht zu bleiben. Und alle meinen immer noch, Merkel wäre größer. Merkel ist der größte Fehler in Deutschland gewesen, den wir hier hatten. Das ist Wahnsinn. Man hat keine Straßen gebaut, man hat das Geld rausgehauen, man hat nichts mehr saniert, das ist doch
die
Wahnsinn.
Die Infrastruktur ist wirklich in der Zeit im Grunde einfach nur verfallen, ne?
Ja,
man und nicht nur die Infrastruktur.
Nicht nur die Infrastruktur,
aber da sieht man es am deutlichsten, finde ich, ja. so nach draußen, ne? Die Autobahnbrücken und man muss nur über eine Stadtstraße in Herten fahren. Reicht ja.
Ja?
Braucht man noch nicht mal eine Autobahnbrücke, dann sieht man, und wo kein Geld ausgegeben wurde.
Es gibt ja zum
über
Beispiel
Jahre.
Auch, es gibt ja schon mal auch viele, viele Engländer, die immer noch, ich bin ja unter Thatcher in England gewesen, die Thatcher gut finden. Dann sage ich immer, Freunde, Maggie Thatcher hat angefangen, immer rumzumaulen, dass man I want my money back hat.
Ja, genau, von der EU.
Die ist doch in Schuld, dass ihr alle dagegen gestimmt habt. Die hat euch doch eingepeitscht über Jahre. Das war ein Riesenfehler, was die Frau gemacht hat.
Ja.
Die macht eine große Politikerin. Alle meinen, das waren großartige Jahre. Aber ja. den Sargnagel, den hat die schon mal senkrecht gestellt und anderen braucht nur noch kloppen.
Und hat außerdem noch einen blöden Krieg angefangen wegen der Falklandinseln.
Ja.
Also, ich halte auch nichts von der.
Nee, aber wie gesagt, ich meine, jeder Politiker 30 Jahre später machst du nicht alles richtig. Ne?
Ja, klar.
Aber das ist schwierig.
Ja. Wir werden es hier nicht lösen können.
Nee.
Aber angesichts der Zeit würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Schluss. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier hinzukommen. Und wir drücken die Daumen, dass das Klima dann doch vielleicht ein bisschen gnädiger ist oder zumindest die Umstände besser werden.
Oder dass die Beregnungsanlage kommt.
Genau.
Ja.
Und wenn Sie die aufstellen, ne? Sie haben ja ein Feld, das ist direkt neben meinem Kleingarten, dann machen Sie die Bewässerung doch so ein bisschen, vielleicht kann man die so schwenken, dass ich nicht so viel gießen muss.
Ja, das ist uns eine ganz gute Sache. Man muss zum Beispiel, man könnte ja zum Beispiel jeder Landwirt, der jetzt sagen wir mal 5 Hektar berechnet oder 10 Hektar berechnet, könnte man sagen, pass mal auf, der Feldweg daneben, wo die Bäume stehen, den musst du mitberechnen.
Ja, das wäre in der Tat gut.
Dann würden ja schon mal manche Alleen oder manche Feldwege, du kannst natürlich nie eine Straße mitberechnen, dann fährt da nachts ein Motorrad her und der knallt vom Baum.
Ja.
Aber so Feldwege oder Spazierwege oder so Ränder, die könnten ja mitberechnet werden.
Das wäre gut auch gegen Waldbrandgefahr und so. Ne?
Ja, und das Gute wäre noch, die Mäuse und alles, was sich im Graben befindet, bleibt auch im Graben. Wenn ich anfange zu berechnen, dann sagt sich die Maus im Graben, jetzt wird es beim Bauer Feldhaus aber saftig, jetzt einfach mal ganz wacker rüber. So ist das.
Die Zusammenhänge sind immer wieder lustig, ne?
Definitiv. Ja, als die Tiere den Wald verließen, wäre es dann.
Okay.
Gut. Ja, dann vielen Dank. Vielen Dank auch euch da draußen fürs Zuschauen und Zuhören. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche.